tout mon soutien à Monsieur Sansal, à lui, à sa famille. Et je souhaite vivement que, après ce jugement, il puisse y avoir des décisions claires, je dirais humaines et humanitaires, par les plus hautes autorités algériennes, pour pouvoir lui redonner sa liberté.
Freiheit für Boualem Sansal fordert Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, nachdem ein Gericht in Algerien den französisch-algerischen Schriftsteller zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt hat. Folge 77 von Frankophil. Über die schwierigen Beziehungen zwischen Algier und Paris stehen Frankreich und Algerien vor einem dauerhaften Bruch. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Der frühere Premierminister Gabriel Attal hat deutliche Worte dafür gefunden, dass ein algerisches Gericht am Donnerstag den 80 Jahre alten Schriftsteller und Intellektuellen Boualem Sansal zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt hat, wegen Handlungen gegen die nationale Einheit und Sicherheit. Der Macron-Vertraute spricht von Willkür und einer Justizparodie. Der Staatspräsident appelliert an die algerischen Behörden, dem Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels die Freiheit zurückzugeben, auch als humanitäre Geste. In Frankreich steht Sansal für kritische Literatur, politische Unabhängigkeit und Widerstand gegen religiösen Fanatismus. Hintergrund der Verurteilung in Algerien ist ein Interview, in dem Sansal sich kritisch zur Haltung Algeriens im Westsahara-Konflikt geäußert hat. Der Appell Macrons kommt nicht überraschend. Es gibt in der französischen Geschichte eine lange Tradition, dass sich Präsidenten in Angelegenheiten einmischen, die Schriftsteller, Intellektuelle oder die Meinungsfreiheit betreffen. Insbesondere, wenn diese Fälle politische oder internationale Dimensionen annehmen. Frankreich sieht sich selbst als Wiege der Aufklärung und der Menschenrechte, und die Verteidigung der Freiheit von Literaten und Denkern hat dort einen hohen symbolischen Stellenwert. Entsprechend aufmerksam wird das Schicksal von Boualem Sansal seit Wochen verfolgt. Die Beziehungen beider Länder befinden sich ohnehin derzeit an einem Tiefpunkt. Nicht nur wegen Sansal, sondern auch, weil sich Algerien weigert, Straftäter aus Frankreich zurückzunehmen. Ein historisches Abkommen beider Länder steht zur Debatte. Wir wollen darüber sprechen mit Matthias Schäfer, dem Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Algier, mit dem wir direkt nach Bekanntwerden des Urteils gesprochen haben. Herr Schäfer, welches Signal sendet dieses Urteil aus?
Zunächst mal muss man davon ausgehen, dass für die algerische Seite, für die algerische Regierung ist diese Situation, der Sachverhalt, die Causa Sansal, schon eine elementar wichtige, ernsthafte. Und ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich auch nochmal verdeutlichen soll in Richtung natürlich Frankreich zum algerisch-französischen Verhältnis, aber auch Richtung Europäische Union, dass es Algerien ernst meint mit der Verfolgung dieses aus ihrer Sicht Vergehens, das man Herrn Sansal eben vorwirft, und dass man die Turbulenzen, die entstanden sind, nicht allein um Herrn Sansal, sondern die ja das algerisch-französische Verhältnis seit längerem prägen, dass man die nicht einfach nur damit überwindet, dass sich vielleicht die politische Großwetterlage durch ein Gespräch oder einen Besuch der jeweiligen Präsidenten wieder einrenken lässt. Also es geht schon, denke ich, tiefer, diese Irritation im Verhältnis zwischen Algerien und Frankreich.
Wenn wir noch etwas genauer nochmal auf die Worte von ihm schauen, warum stoßen diese Worte des Schriftstellers in Algerien auf so heftige Reaktionen? Ist es vor allem ja die Kritik an der Staatsräson, wenn man so will, also an Algeriens Unterstützung für die Polisario-Rebellen, die hier unter Strafe gestellt werden soll?
Also zum einen ist es schon so, dass es eine schon sehr klare Zahl an Themen gibt, die im Grunde genommen, wir würden dazu sagen, rote Linien für die algerische Regierung bedeuten. Und der Westsahara-Konflikt, die Unabhängigkeit der Westsahara, das Unterstreichen der internationalen Situation um die Westsahara im Hinblick auf die Vereinten Nationen, die Notwendigkeit eines Referendums, das sind alles Themen, die in der algerischen Regierung und auch vom algerischen Selbstverständnis her eine enorme Bedeutung haben. Das heißt, jeder, das ist übrigens auch Spanien oder auch der Bundesrepublik Deutschland schon passiert, jeder, der sozusagen dieses Thema aus algerischer Sicht in die falsche Richtung anfasst, der muss unmittelbar mit Reaktionen rechnen. Was hinzukommt ist, bei Herrn Sansal, dass Herr Sansal natürlich die algerische Befindlichkeit sehr, sehr gut kennt. Das heißt, aus der algerischen Warte ist es eine sehr, sehr gezielte Provokation gewesen. Was ich so von unseren algerischen Gesprächspartnern gehört habe, ist eben auch der zeitliche Zusammenhang. Ich mache dieses Interview und danach reise ich in Algerien ein. Wird eben aus algerischer Sicht als der Versuch verstanden, im Grunde genommen zu provozieren. Jetzt sind aus unserer Sicht Provokationen keine Gründe, um festgesetzt zu werden. Das muss man auch ganz klar sehen. Aber würde diese mangelnde Sensibilität, die hinter dem Vorgang steht und die zu dieser Antwort und Reaktion der algerischen Seite geführt hat, nicht unterschätzen. Und wenn ich noch einen weiteren Punkt anführen darf, innerhalb der Thematik Westsahara ist das Thema Grenzziehung nochmal eine besondere Dimension dieses Konflikts, weil sie eben nicht nur adressiert die Fragestellung um die Unabhängigkeit bzw. den marokkanischen Einfluss auf die Westsahara, sondern eben auch nochmal das spezifisch marokkanisch-algerische Verhältnis anspricht, nämlich die Grenzziehung zwischen den beiden Staaten, die eben im Hinblick auf die damalige Unabhängigkeit nach wie vor ein Thema ist, diese Grenzkonflikte entstehen. Das war aber jetzt in den letzten 4 Jahren, in denen ich hier bin, eigentlich nie so ein prominentes Thema. Und durch Sansal hat es eine gewisse Dimension, durch diese Äußerung von Herrn Sansal hat es eine gewisse Dimension bekommen, die aus meiner Sicht auch zur besonderen Schärfe der algerischen Reaktion beigetragen hat. Und ein letzter Punkt noch im Hinblick auf die doppelte Staatsangehörigkeit von Sansal. Da geht es ihm nicht sehr viel anders als vielen anderen Algero-Franzosen. Die Einschätzung hierzulande ist sehr, sehr stark, diese Männer und Frauen nähern sich der französischen, der europäischen Innenpolitik an, werden sozusagen von uns im Westen sehr gut behandelt. Aus algerischer Sicht dienen sie sich unserer Sicht der Dinge auch im Hinblick auf die Kritik, die man an der algerischen Regierung macht, dienen sie sich an, sind also im Grunde Instrumente unserer Politik und dementsprechend werden sie in Algerien eben auch mit einer negativen Konnotation verfolgt. Also dieses Thema hat mehrere Ebenen und die sind im Grunde genommen jetzt in dieser einen Causa sehr stark zusammengeflossen.
Sie sagen, Instrument der westlichen Politik sozusagen. In Frankreich wiederum ist Sansal natürlich ein Held der Meinungsfreiheit oder wird als Held der Meinungsfreiheit gefeiert. Ist er damit auch in Algerien ja vor allem zum politischen Symbol geworden? Ist diese Person, steht die wirklich als politisches Symbol vor allem für die Algerier auf der gesellschaftlichen Bühne?
Würde ich jetzt inzwischen sagen, ja. Speziell auch durch diese Ereignisse der letzten Wochen und Monate. Sansal ist ja auch mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Und ich denke, sein literarisches Werk ist wirklich, steht über allem. Und es ist wirklich ein herausragender Autor und auch ein herausragender Beobachter der algerischen Verhältnisse und der algerisch-französischen Verhältnisse. Und es gibt durchaus auch eine gewisse Wertschätzung hier, würde ich sagen, für sein literarisches Werk und sein literarisches Wirken. Und die Tatsache, dass er eben auch sehr lange in Algerien immer wieder geblieben ist. Wir haben halt jetzt im Grunde genommen diese künstlerische, kulturelle, literarische Ebene verlassen und bewegen uns auf der rein politischen Ebene. Und in solchen Personen wie Boualem Sansal kommt eben auch sehr stark zum Tragen, dass das algerisch-französische Verhältnis eben kein außenpolitisches Verhältnis ist, sondern innenpolitisches. Auf beiden Seiten des Mittelmeers, wenn ich so will. Die Entwicklung und aus meiner Sicht auch das Schicksal der 5. Französischen Republik ist untrennbar verbunden mit dem Verhältnis Frankreichs zu Algerien. Und das macht die Causa auch so enorm kompliziert und delikat, weil beide Seiten, glaube ich, wissen, dass je nachdem, wie sie das Verhältnis anfassen, das für beide in eine enorm komplizierte, schwierige, fast schon tragische Situation führen kann oder eben auch zum Wohle beider Seiten sich entwickeln kann. Und zwischen diesen beiden Extremen findet man jetzt halt momentan keine Sprechfähigkeit, keine politische Sprechfähigkeit. Und Sansal ist aus meiner Sicht jetzt auch in diese Sprachlosigkeit der politischen Ebene so ein bisschen mit reingeraten. Und die Algerier werfen ihm quasi vor, er hat sich da instrumentalisieren lassen und er wusste das. Das ist so ein bisschen der, aus meiner Sicht, das, was wir etwas unterschätzen in Frankreich und Europa, dass es darum geht, dass man in Algerien sieht, dass Sansal quasi sehenden Auges, wenn man will, mindestens mit bedingtem Vorsatz diese ganze Situation heraufbeschworen hat. Das schwingt sehr, sehr stark in der hiesigen Perspektive mit.
Jetzt sagen Sie politische Sprachlosigkeit. Frankreich hat ja durch Staatspräsident Emmanuel Macron im vergangenen Jahr die marokkanische Souveränität über die Westsahara anerkannt. Wenn wir also nochmal auf diesen besonderen Fall blicken, ein Schritt, der natürlich dann in Algerien für große Verärgerung und für großen Protest gesorgt hat. Wie sehr wirkt diese Entscheidung von Macron in den Fall Sansal mit hinein?
Die wirkt schon sehr stark hinein. Seitdem diese Entscheidung oder diese Veröffentlichung des französischen Staatspräsidenten zur Westsahara letzten Sommer, auch im Umfeld der Olympischen Spiele, war das ja in Paris veröffentlicht wurde, da hat sich aus meiner Sicht schon was generell verschoben im Verhältnis. Ich meine, das Verhältnis war immer hochkomplex, aber es hat nochmal so eine neue Dimension aus algerischer Seite angenommen. Das ist schade, wenn ich das Wort mal so benutzen darf, aus französischer Perspektive, weil Macron eigentlich aus meiner Sicht in beiden Amtszeiten versucht hat, Brücken zu schlagen. Und wenn man weiß, wie schwierig es für einen französischen Staatspräsidenten ist, hier überhaupt Fuß zu fassen, er kann eigentlich bei allem, was er tut, immer nur verlieren. Aber er hat natürlich mit dieser Einschätzung zur Westsahara hat er quasi all denen in Algerien, die immer schon gesagt haben, alle französischen Avancen im Hinblick darauf, unser Verhältnis zu verbessern, alle historischen Verantwortungen, die Frankreich vielleicht mal übernehmen könnte für die Aufarbeitung des Unabhängigkeitskrieges, für die Aufarbeitung auch der Folgen der Kolonialzeit. All das hat er im Grunde genommen mit einem Federstrich wieder zum Einsturz gebracht und er hat im Grunde nur noch mal bestätigt, was wir immer schon wussten, dass wir im Grunde genommen französischen Staatspräsidenten nicht trauen können. In dieser algerischen Psychologie wird sozusagen sofort jedes Thema enorm groß, wenn es mit Frankreich verbunden ist. Und das ist sozusagen dann auch vielleicht von Seiten der Diplomatie ein sehr, sehr unglücklicher Moment gewesen und der wirkt bis heute nach.
Wenn ein Schriftsteller zur Staatsaffäre wird, ich glaube, das kann man mittlerweile schon sagen, zeigt das, wie stark Politik, Erinnerung und Identität in Algerien miteinander verwoben sind. Sie haben das gerade auch gesagt. Wer die Gegenwart verstehen will, kommt an der Vergangenheit nicht vorbei, Herr Schäfer. Kaum eine bilaterale Beziehung ist eben so stark von der kolonialen Vergangenheit geprägt wie die zwischen Frankreich und Algerien. Emmanuel Macron hat 2017, also unmittelbar nach Amtsantritt, die französische Kolonialherrschaft als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet. Ein Satz, der in Algerien begrüßt und in Frankreich ja auch scharf kritisiert wurde von einigen Seiten. Aber was ist seither passiert? Ist der Wille zur historischen Aufarbeitung wirklich ernst gemeint oder bleibt er symbolisch aus Ihrer Sicht? Warum hat sich das Verhältnis zwischen Algerien und Frankreich verschlechtert, obwohl Macron eben offensiv sich zur kolonialen Vergangenheit Frankreichs bekannt hat?
Die Begründung dafür ist letztlich die französisch-algerische, wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, Tragödie. Es ist eine Tragödie, dieses Verhältnis, weil die Länder eigentlich so viel verbindet, jetzt jenseits natürlich der Kolonialzeit, die ich damit nicht rechtfertigen will, aber es verbindet die Sprache, es verbindet die
letztlich das politische System, die soziale Struktur, das Administrative. 7 Millionen Menschen sollen, die wirklich offiziellen Zahlen kennt man gar nicht, haben einen algerischen Hintergrund in Frankreich. Mit jeder neuen künftigen Wahl des Parlaments oder des Staatspräsidenten werden sie einen enormen Anteil an Erstwählern haben, die einen algerischen Hintergrund haben. Das heißt, sie können im Grunde als französischer Innenpolitiker, Staatspräsident, überhaupt nicht an der Causa der Algerie vorbei. Und das ist im Grunde auch ein Punkt, der aus meiner Sicht die Sprachlosigkeit im Nachgang zu den Avancen von Macron widerspiegelt. Zum einen hat er ja in seinem eigenen Land, und zwar nicht allein nur bei der extremen Rechten, Leute, die diese Reconciliation, diese Versuche der Aussöhnung im Hinblick darauf, dass man auch eine französische Verantwortung für diese Zeit übernimmt, hat er ja eine massive Kritik. Genauso wie der algerische Staatspräsident, wenn er sozusagen auf diese Avancen positiv eingehen würde, mit einer massiven Kritik rechnen müsste, in dem Moment, in dem wieder etwas passiert. Nach dem Motto, wir haben dir immer schon gesagt, dass das nicht ernsthaft ist. Also es gibt sozusagen die Figur gerade nicht, die aus den Möglichkeiten, es wurde ja dann im Hinblick auf den letzten Macron-Besuch, der ihn auch nach Oran geführt hat, Algier, gab es verschiedenste Vereinbarungen im Hinblick darauf, diesen Worten der Aussöhnung und der Verantwortungsübernahme auch mit konkreten Aufarbeitungskommissionen, Universitätskooperationen, militärischen Kooperationen, Austausch der Jugend, Jumelage, also im Grunde genommen so ein bisschen deutsch-französisches Jugendwerk mäßig, solche Themen aufzugreifen. Es ist nur so, dass quasi zwischen der politischen Ebene und dem Alltag ist ein Vakuum entstanden, das sich einfach aus meiner Sicht momentan noch nicht ausfüllen lässt. Mit einer konkreten Weiterentwicklung dessen, was einen Macron angelegt hat. Und ich würde auch nochmal vielleicht auch etwas kritisch an die algerische Seite sagen, wenn wir auch an die deutsch-französische, die deutsch-polnische Aussöhnung denken. Es gibt den einen, der seine Schuld anerkennt, aber es muss auf der anderen Seite auch denjenigen geben, der dieses Eingeständnis annimmt und es dann in einem positiven gemeinsamen Weg nach vorne ummünzt. Und ich habe meine Zweifel, dass die algerische Innenpolitik momentan auch bereit ist, in der Lage, und das möchte ich gar nicht kritisch sagen, das ist eine Observation, mit so einer französischen Avance im Hinblick auf Aussöhnung umzugehen. Wenn ich jetzt nochmal auf Sansal zurückkommen kann, vielleicht, weil ich auch gesagt habe, ein Politiker, der das vielleicht verkörpern könnte, würde ich sagen, Macron ist es nicht mehr. Wen man momentan sehr häufig in den algerischen sozialen Medien hat, ist Dominique de Villepin, der frühere Außenminister, der sich auch im Hinblick natürlich auf Israel und Gaza, aber auch im Hinblick auf Boualem Sansal durchaus eben kritisch, innenpolitisch kritisch äußert. Und das ist was, wo ich sage, da könnte ich mir vorstellen, in so einem Fahrwasser sehe ich eine Möglichkeit, den Faden wirklich aufzugreifen.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie, ja, ganz vorsichtig formuliert, den Eindruck haben, dass Algerien, ja, wie auch ja manche französische Intellektuelle behaupten, dauerhaft in der Rolle des Opfers bleiben möchte, um, sagen wir mal, moralische Ansprüche aufrechtzuerhalten gegenüber Frankreich?
So weit würde ich nicht gehen. Das sehe ich nicht. Das ist nicht das Algerien, das ich erlebt habe. Es ist nicht das Algerien, das sich als in der Opferrolle sieht und das aus dieser Opferrolle heraus versucht, Kapital zu schlagen. So sehe ich das nicht. Das ist mehr eine Einschätzung nach dem Motto, wir vertrauen eben überhaupt nicht mehr allem, was aus Frankreich kommt. Und wir haben dafür ja auch gute Gründe. Und selbst der wohlmeinendste französische Ansatz, inhaltlicher oder auch personeller, politischer Art, wird eben sehr, sehr kritisch gesehen. Die Algerier sind schon eigentlich auf eine sehr finde ich, angenehme Art sehr klar in dem, was sie sagen. Also das, was sie sagen, was für uns manchmal so ein bisschen komisch, fast schräg rüberkommt, ist tatsächlich so gemeint. Und damit kann man eigentlich auch arbeiten, politisch-diplomatisch. Wir haben im Grunde genommen auch verlernt, mit so einer Struktur, mit so einem politischen System, mit so einer Art der Kommunikation, mit so einer Art auch von historischer Gemeinsamkeit umzugehen. Das ist für uns nicht mehr, da haben wir eine gewisse Kompetenz auch meiner Meinung nach verloren.
Sie sagen, Emmanuel Macron ist womöglich nicht die Person, die noch glaubhaft weitergehende Schritte in Algerien von Seiten Frankreichs verkaufen kann. Der Pascal Bruckner, der Schriftsteller und Philosoph, der wirft Macron vor, in symbolischem Pathos zu verharren. Würden Sie da mitgehen? Fehlen also konkrete Schritte, sagen wir mal, im Umgang mit den Archi oder den algerischen Unabhängigkeitskämpfern, auf die die algerische Führung dringend angewiesen ist und die Frankreich nicht bereit ist zu gehen?
Ja und nein, ja, weil das wäre natürlich, wenn sowas passieren würde, wäre das natürlich schon etwas, was die Tonalität ändert und was auch in Algerien sehr stark wahrgenommen würde. Ich glaube nur, dass das Verhältnis einfach komplexer ist, weil es ja, wenn man sowas anspricht, wie ist ja, verfällt man ja im Grunde genommen in die historische Falle, die ja auch die deutsche Vergangenheit mit Frankreich über fast ein Jahrhundert geprägt hat. Also nach dem Motto, du hast mir Böses getan, jetzt erwarte ich erstmal, dass du mir Gutes tust, ansonsten tue ich dir Böses. Und wenn man jetzt eben die Harakie ansprechen würde oder bestimmte Eingeständnis bestimmter Verbrechen der Franzosen, Atomversuche und so weiter in der algerischen Sahara, dann setzt man im Grunde den anderen, also in dem Falle Macron, schon wieder unter Druck zu sagen, du musst dich erstmal bewegen, bevor ich mich bewege. Und ich bin inzwischen überzeugt davon, und das ist ja auch im Grunde eine Erfahrung der Aussöhnung zwischen Adenauer und de Gaulle, Frankreich und Deutschland, dass ich es schaffen muss, mich auf eine Ebene zu bewegen, wo ich zunächst mal den anderen, ohne dass er jetzt irgendetwas noch tut oder unterlässt, in seinem So-Sein anerkenne. Und eine Forderung wie die Sie zitiert haben von dem Literaten Bruckner, dass ich sage, du musst jetzt erstmal das tun, um deine Symbolik zu untermauern mit konkreten Handlungen, bringt, glaube ich, die französische Seite schon wieder in eine Situation der Schnappatmung, um es jetzt mal etwas flapsig zu sagen. Und es müsste eben, aus meiner Sicht, es mag naiv klingen, aber das müsste gelingen, von diesem sehr eingeübten diplomatischen Va-et-vient abzulassen. Wie das allerdings aussehen kann, fehlt mir momentan gerade in der aktuellen Situation etwas die Fantasie. Aber ich bin sicher, die algerisch-französischen Strukturen wären dann da, um sowas unmittelbar aufzugreifen. Das könnte also wirklich Resonanz haben. Aber der erste Schritt ist halt der unglaublich schwierige.
Erinnerung und Verantwortung sind natürlich zentrale Themen, doch auch ganz aktuelle, handfeste politische Fragen prägen ja das Verhältnis zwischen beiden Ländern, vor allem die Migrationspolitik. Und hier stößt man schnell auf ein Abkommen aus einer anderen Zeit, wenn man so will. Das Migrationsabkommen von 1968 gewährt algerischen Staatsbürgern bis heute Sonderrechte in Frankreich, etwa beim Aufenthalt, beim Zugang zum Arbeitsmarkt und bei der Familienzusammenführung. Doch in der aktuellen politischen Debatte steht es im Zentrum einer neuen Auseinandersetzung. Herr Schäfer, was regelt dieses Abkommen konkret und warum ist es heute rechtlich und politisch so umstritten und so bedeutsam?
Es ist bedeutsam, weil es halt schon nochmal verdeutlicht, auch wie wichtig Algerien für Frankreich ist. Es ist halt nicht wie Marokko oder Tunesien ein Verhältnis zwischen Kolonisator und Protektorat, sondern aus der französischen Sicht war Algerien Teil des Mutterlands. Also im Grunde genommen Frankreich, aber auf der anderen Seite des Mittelmeers. Und das hat halt noch sehr stark auch nach den Unabhängigkeitskrieg beendenden Accord de Lyon, also dem grundlegenden Vertragswerk zwischen Algerien und Frankreich, das dann auch umgemünzt wurde in derartig konkrete Themen wie den Aufenthalts- und Migrationsstatus, den Sie zitiert haben, hat das nochmal sehr, sehr stark verdeutlicht, wie wichtig die Franzosen auch die Zusammenarbeit und den Austausch mit Algerien gesehen haben. Wenn man sich diese Migrationsvorstellungen nähert, ist das schon eine sehr eigenwillige Konstruktion, die nämlich im Grunde sagt, Sie können aus Algerien illegal in Frankreich einwandern. Wenn Sie dort sind, dann können Sie beim jeweiligen Präfekten einen Antrag stellen auf zunächst mal auf eine Residenz, also einen Aufenthaltstitel, der auch mittelfristig überführt werden kann, dann eben in die Staatsangehörigkeit. Und dieses hat natürlich von beiden Seiten, die beiden Seiten haben sich im Grunde genommen mit dieser Situation sehr, sehr gut arrangiert. Frankreich hat davon profitiert und Algerien hat davon profitiert. Die Millionen Menschen mit algerischem Hintergrund haben eben nicht nur mit der Kolonialzeit, sondern auch mit der Zeit nach der Beendigung der Kolonialzeit zu tun. Und im Grunde genommen einen aufenthaltsrechtlichen Pfad, eine Prozedur, ein Verfahren zu eröffnen, in dem ich auf Basis eines illegalen Status mich legalisieren kann, ist natürlich eine außergewöhnliche juristische oder rechtliche Situation. Und in der jetzigen Migrationslage, die sich kennzeichnet innerhalb der Europäischen Union, und da sind wir ja auch inzwischen mitten in der Diskussion in Deutschland, wird dieses immer stärker herangezogen von den politischen Rändern vor allem, um eben zu sagen, ein Teil unserer Problematik liegt genau darin begründet, dass wir solche Regelungen haben. Und deswegen ist dieses Migrationsabkommen jetzt auch so besonders virulent geworden. Die Franzosen haben lange versucht, das Ganze dadurch etwas abzumildern, dass sie beispielsweise die Zeiträume, bis zu der dann der Aufenthaltsstatus legalisiert wurde, eben immer weiter gestreckt haben. Also es ging mal relativ schnell, 1-2 Jahre, dann wurden 3-5-7 Jahre draus. Man hat sich im Grunde genommen um die Konsequenzen dieser Situation immer so ein bisschen herumgedrückt, weil man einfach gesagt hat, es dauert halt im Verfahren. Man hat aber auch anerkannt, dass Algerier, die dann in Frankreich lebten, auch illegal weiter dort arbeiten konnten, einen Arbeitsplatz suchen. Die haben auch sich im Grunde genommen am sozialen, wirtschaftlichen Leben beteiligt. Und jetzt ist halt aufgrund der zunehmenden Migrationssituation in Frankreich und in der Europäischen Union dieses Thema sehr, 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 sehr stark in den Fokus gerückt.
Sie haben die politischen Ränder erwähnt, also das Rassemblement National zum Beispiel fordert ja eine Kündigung. Welche Konsequenzen hätte denn eine solche Kündigung etwa für die algerischen Staatsbürger in Frankreich, aber auch für die bilateralen Beziehungen zwischen Paris und Algier?
Ich denke, das hätte vor allem eine symbolische Wirkung, weil die jungen Menschen, die ich hier erlebe in Algier, die bereit sind, sich auf Boote zu setzen, mit oder ohne Papiere, um nach Spanien, nach Frankreich, nach Italien zu kommen, ich glaube nicht, dass die sich davon in irgendeiner Weise abhalten lassen. Da ist etwas da in unseren Gesellschaften, was eben momentan arbeitet. Ich würde das eher für einen politischen Akt halten, wiewohl ich es schon durchaus auch dann, wenn wir jetzt die politischen Ränder verlassen und uns in die politische Mitte bewegen, auch für Macron und seine politische Bewegung, für die Sozialisten, für die das, was von den Republikanern übrig blieb. Es gibt gute Gründe, dieses Thema anzugehen, denn selbstverständlich, solange dieser Zustand beibehalten wird, wird man vor allem der extremen Rechten, aber auch der extremen Linken, die sich eben national und sehr stark für ihre eigene Arbeiterschaft ausspricht, wird man immer Argumente geben, dass man in der politischen Mitte die drängenden Themen der Bevölkerung nicht anspricht und löst.
Und zu diesen Argumenten gehört, dass sich Algerien eben weigert, ausreisepflichtige Staatsbürger, eigene Staatsbürger zurückzunehmen. Zwischen 2019 und 2022, die Zahlen habe ich gefunden, wurden von 60.000 Ausreisepflichtigen nur 2.500 rund, also so circa Zahlen, dann abgeschoben, weil eben sich Algerien weigert, entsprechend Papiere auszustellen und diese Staatsbürger aufzunehmen. Was steckt hinter dieser Blockade?
Hinter der Blockade steckt zum einen, dass man sagt, ihr profitiert von den Kindern unseres Landes in Algerien, Stichwort Migrationsrecht. Ihr profitiert von den Arbeitskräften, die häufig in wenig oder schlecht bezahlten Verhältnissen in Frankreich erarbeiten. Ihr pickt euch die Rosinen raus und in dem Moment, in dem Konflikte entstehen, in dem beispielsweise ein algerischer Staatsangehöriger straffällig wird, da habt ihr dann nichts Besseres zu tun, als die Leute abzuschieben und das dann auch noch zu verbinden mit einer generellen Kritik an dem Niveau des Rechtsstaats hier in Algerien. Das ist so eine ganz gängige Begründung, wo man sagt, naja, wenn ihr die Leute genommen habt, dann müsst ihr euch bitteschön auch in dem Moment, in dem sie sich negativ benehmen, mit ihnen umgehen und könnt nicht einfach nur sagen, dann wieder zurück im Flugzeug. Zum Teil müsste man, denke ich, auch die mühsame Aufgabe angehen, sich diese 60.000 Fälle, von denen Sie sprechen, im Einzelnen anzugucken und wie viele dann eben doch einen französischen Pass haben inzwischen. Und dann ist natürlich immer die Frage, dass die Algerier sagen, ja, aber das ist eben auch euer Staatsangehöriger und nicht unserer. Und man muss halt immer auch im Auge haben, dass wenn wir über 7 Millionen Menschen mit algerischem Hintergrund in Frankreich reden, dann reden wir halt über einen kleinen Anteil an Leuten, die derart straffällig auffällig geworden sind. Und die Algerier sehen das dann halt auch von den reinen Zahlen und sagen, naja, ihr macht so einen riesen Aufwand in Frankreich für diese 60.000 und instrumentalisiert es eben auch wieder im Hinblick darauf, an der algerischen Seite Kritik zu üben. Aber all das, was sozusagen positiv aus algerischer Seite für die Französische Republik auch passiert, das wird mit keiner Silbe erwähnt. Und da sieht man halt auch ein gewisses Missverhältnis. Und da kommen wir jetzt nochmal zu einer ganz grundlegenden Frage zurück. Alles, was aus algerischer Seite eben so verstanden wird, dass man nicht auf Augenhöhe mit dem Land, mit seiner Regierung, mit seinen Vertretern, mit seiner Souveränität, mit seiner Unabhängigkeit umgeht, und das gilt für deutsche wie französische Partnerschaften gleichermaßen, hat sofort die Konsequenz, dass Algerien auf stur schaltet. Und stur schalten heißt hier wirklich auf stur schalten. Da geht dann halt nichts mehr. Und dann kommen eben auch Urteile raus, wie dasjenige, das Sie zu Beginn zitiert haben mit Bourlem Sansal.
Wir schauen gleich nochmal ein bisschen intensiver auf die Beziehungen zwischen beiden Führungen, zwischen beiden Regierungen. Aber ich würde ganz gerne vorher nochmal bei Ihnen nachfragen, wie werden denn die abgeschobenen Algerier in ihrer Heimat wahrgenommen? Für die Gesellschaft gelten sie dort als Gescheiterte, als Opfer oder gar als stille Helden?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Traue ich mir jetzt keine Einschätzung im Einzelnen ein, würde so antworten, generell ist das Verhältnis zwischen den Algeriern, die hier sind, und den Algeriern, die dort sind, hochkompliziert. Also das ist schon auch geprägt von, die Herrschaften in Frankreich sind etwas hochnäsig, verdeutlichen uns auch, zu welchem Wohlstand sie es dort gebracht haben. Und wenn sie dann mal so in den Sommerferien oder jetzt auch wieder um das Ende des Fastenmonats Ramadan rum mal gucken, was da am Flughafen oder an den Booten dann an Gütern von den Algeriern, die hier zu Hause Urlaub machen, Vacances au Bled, eingeführt wird, dann entsteht da schon auch ein Gefühl von Inferiorität zwischen Algeriern hier und Algeriern dort. Das heißt, das Verhältnis ist auch kompliziert, ähnlich kompliziert wie das zwischen Algeriern und Franzosen. Das ist sozusagen das Grundrauschen. Und jeder Austausch dann auch von Menschen, die beispielsweise abgeschoben werden, fällt natürlich in diese Kategorie. Aber im Grunde mein Eindruck ist, aber ich kann mich damit täuschen, aber mein Eindruck ist, diese Leute wollen die Algerier hier auch nicht haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sie mit offenen Armen empfängt oder dass jetzt sozusagen Helden wären. Wenn, dann äußert man sich gut über sie, weil sie beispielsweise die französische Seite kritisiert haben. Und mal, es gibt jetzt auch den Fall des auf Social Media Tätigen, der die Franzosen kritisiert und dann abgeschoben werden sollte. Die algerische Regierung das natürlich durchaus positiv sieht. Aber die Leute sind nur aus meiner Sicht so lange gut gesehen hier, wie sie eben nicht in Algerien sind. Die sollen dann bitte schon schön in Frankreich bleiben.
Sie haben den Influencer erwähnt, dann gibt es ja auch noch diese Messerattacke. Ich glaube, im Februar fand die statt in Mulhouse. Ein algerischer Staatsbürger ist da auf Polizisten losgegangen und in diesem Zusammenhang forderte dann der Premierminister François Bayrou öffentlich die Aufkündigung des Migrationsabkommens, hat behauptet, das Abkommen habe seinen Zweck nicht erfüllt. Obwohl, glaube ich, Abschiebungen in diesem Abkommen gar nicht vorgesehen sind. Also Hintergrund von dem algerischen Staatsbürger war, dass Frankreich den gerne abschieben wollte, weil er sich schon straffällig verhalten hat. Aber ich glaube, 14 Mal hat Frankreich versucht, da mit den Behörden in Algerien in Kontakt zu kommen. Das hat dann nicht geklappt. Wenn sogar die Regierung das Migrationsabkommen aufkündigen will, Rassemblement National hatten wir gerade schon erwähnt, die gehen noch weiter, die wollen Visastopp, Subventionsstopp und das Ende aller Sonderregeln für Algerier. Wie könnte denn eine Reform aussehen, eine realistische Reform, auf die sich beide Staaten einigen könnten?
Wenn wir beide dazu eine Lösung hätten, dann sollten wir uns für die nächsten französischen Wahlen bewerben. Ich hatte ja gesagt, die Strukturen sind aus meiner Sicht schon da für eine französisch-algerische Zusammenarbeit, um nicht zu sagen Aussöhnung. Soweit würde ich jetzt in kurzer Sicht noch nicht gehen. Es gibt nach wie vor ein riesiges Interesse an jungen Algeriern an Frankreich, ne? Weil sie die Visastopps ansprachen. Ich meine, wenn hier die französische Botschaft Wettbewerbe macht im Hinblick darauf, dass man sich in Frankreich mal umtun kann, im Hinblick auf seine Ausbildung, Start-ups, akademischer Austausch, Sprache und so weiter, Literatur, da ist immer ein Rieseninteresse nach wie vor da. Und ich glaube, was es bedürfte, wäre einmal Personen, die auf beiden Seiten für diese Zusammenarbeit stehen. Politiker, Schriftsteller, Sportler, einfach Personen des öffentlichen Lebens, die die Fähigkeit haben, auch im Ton etwas konzilianter aufzutreten. Idee die zweite ist, dass es eines Partners bedarf, der die beiden an einen Tisch bringt. Ein ehrlicher Makler hat mal Bismarck gesagt, wie er Deutschland verstanden hat, ich rege jetzt nicht an, dass Deutschland diesen Konziliationsprozess anregen sollte, aber wir haben natürlich durchaus Erfahrung in sowas. So ist es ja nicht, dass man im Grunde genommen eine von beiden Seiten akzeptierte Instanz, die mal so einen Prozess des Austausches organisiert und eben, man muss aus meiner Sicht Themen wie die Migration, so schwer das klingt, aufgrund ihrer Emotionalisiertheit muss man für den Moment aussparen. Also es ist nicht, Beirut wird, so sehr ich das verstehe, und ich meine, wir hatten ja die Fälle auch in Deutschland nach den Attentaten, wo sofort dann eben entsprechende politische Forderungen formuliert werden. Das ist durchaus nachvollziehbar im Hinblick auf die innere Logik in Frankreich. Aber das wird, die Aufkündigung des Migrationsabkommens wird die nächsten 10 bis 20 Jahre unserer Verhältnisse nicht auf einen Schlag verbessern, sondern das ist eine grundlegende Arbeit, die da gemacht werden muss. Da spielt dann am Ende solche symbolischen Themen wie Migrationsabkommen oder Situationen, die aus einer verständlichen Emotionalität auch kommen. Das ist dann die reife Frucht, die einem in die Arme fällt oder in die Hände fällt, wenn man die grundlegenden das grundlegende Verhältnis zwischen Frankreich und Algerien geklärt oder eingeringt hat.
Aber kann so ein Abkommen denn weiterhin Bestand haben und diese vereinfachte Einwanderung für die nächsten 10, 20 Jahre regeln, wenn tatsächlich in ganz Europa Vorbehalte gegen verschärfte Migration wachsen und wir auch diese Integrationsprobleme, die es ja in Frankreich gibt mit Algerischstämmigen, wenn auch die nicht gelöst werden? Hat nicht auch die französische Gesellschaft sozusagen ein Recht darauf, ja hier ein Stoppschild zu setzen?
Also das war, meine Äußerungen waren in keinster Weise so gedacht, dass ich sage, die Franzosen haben nicht jedes Recht, ihre eigenen Regeln zu setzen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es uns nur gelingt, zu einer vernünftigen Art von Migration zu kommen, wenn wir das Thema illegale Aufenthalte in unseren Ländern lösen. Und dazu gehört auch, aber nicht nur eben das Thema Abschiebung von Straftätern, ganz ohne Frage. Nichtsdestotrotz muss es uns auch gelingen, klarzumachen, dass von 7 Millionen Algeriern in Frankreich eben nicht alle clandestin sind, nicht alle Straftäter, nicht alle auffällig werden, nicht alle nicht integrieren wollen. Insofern, wir müssen dann auch immer die Verhältnisse im Blick haben, und zwar aus Eigeninteresse auch, weil wir sehen, wie sehr unsere Gesellschaften altern. Das wäre das Thema Demografie. Weil wir aber einfach auch im Jahr 2025 in Blick nehmen müssen, wir haben einen bestimmten Status quo erreicht, der aus auch Fehlentwicklungen entstanden ist. Aber den können wir jetzt von heute auf morgen nicht ändern. Das heißt, ich werde mit Algerien in Frankreich umgehen müssen, selbst wenn ich kein Migrationsabkommen mehr habe. Und ich muss sozusagen, aus meiner Sicht muss ich nach vorne denken. Das ist genau dasselbe für uns in Deutschland mit unseren Migrationsgruppen. Ich muss den Status quo, den ich habe, auch eben ernst nehmen im Hinblick auf die Veränderungen und Reformen, die ich angehen möchte. Und dazu gehört dann eben auch, dass ich Formen finde, wie Migration im Sinne beider Seiten gelingen kann. Aber die Franzosen haben natürlich das Recht, wenn sie frustriert sind und wenn sich im Hinblick auf den Austausch mit der algerischen Regierung sich keinerlei Offenheit einstellt, dass man dann eben auch seine innenpolitischen Konsequenzen daraus zieht, ganz ohne Frage.
Zu den innenpolitischen Konsequenzen oder zu den Folgen gehört ja auch unter anderem, was man immer wieder beobachten konnte in der Vergangenheit, wenn beide Fußballmannschaften oder Sportmannschaften aufeinandertreffen, dann werden in Frankreich aufeinandertreffen, sagen wir mal im Stade de France in Paris, dann werden ja regelmäßig von den Franzosen mit einer algerischen Migrationsgeschichte die französischen Fußballer ausgepfiffen, die Nationalhymne, die Marseillaise wird ausgepfiffen im Stadion. Das sorgt natürlich dann auch für ein Störgefühl, wenn ich es mal so bezeichne, in der Bevölkerung, in der französischen.
Absolut. Wenn die türkische Nationalmannschaft auf die deutsche trifft in Berlin, dann muss man nicht unbedingt als deutscher Fan im Stadion sein wollen. Also das kennen wir auch. Das ist ein Riesen, aus meiner Sicht schon ein großes Thema. Ich glaube dennoch, dass uns gelingen muss, jenseits dessen, dass wir sagen, bestimmte Dinge sind nicht akzeptabel, dass es uns gelingen muss, eine Vorstellung davon zu entwickeln, warum das so ist und darüber mit der anderen Seite ins Gespräch zu kommen. Wenn von der anderen Seite dazu jegliche Gesprächsbereitschaft abgelehnt wird, dann ist tatsächlich ein Stadium erreicht, wo man sagen muss, dann bleibt mir vielleicht auch nur aus meiner Sicht einseitige Konsequenzen, Entscheidungen zu treffen, die andere Seite auch durchaus dann hart rannehmen, brüskieren. Ich muss nur dann auch wieder bereit sein, mit den Konsequenzen, die das hat, in meiner eigenen Gesellschaft umzugehen. Ich habe auch mit Algeriern gesprochen, die mir sagen, also wenn sich ein Algerier entscheidet, für die französische Nationalmannschaft zu spielen, ist das völlig okay. Denn er entscheidet sich im Hinblick auf seine sportlichen, finanziellen, was auch immer Möglichkeiten für die französische Nationalmannschaft. Er sollte nur seine algerischen Wurzeln nicht leugnen. Also beste Beispiel, Karim Benzema, durchaus ja auch in der französischen Nationalmannschaft eine umstrittene Figur, der hat aus meiner Sicht hier in Algerien ein hervorragendes Image, genau weil er nie seine algerische, kabylische Herkunft verleugnet. Und es war völlig okay, dass er sich für Frankreich entschieden hat. Es ist auch völlig okay, dass jemand mit algerischen Wurzeln, der im französischen Fußball ausgebildet ist, dass er sich entscheidet, für die französische Nationalmannschaft zu spielen. Also das ist aus meiner Sicht hierzulande zumindest kein Thema. Es ist interessant zu sehen, dass im Stade de France dann die Leute offensichtlich anders reagieren. Aber das scheint mir auch noch ein viel vielschichtigeres Thema zu sein, als eines, das wir auf diese offensichtlichen Themen wie Migrationsabkommen zurückführen können.
Jetzt haben wir viel über Kommunikationsprobleme zwischen beiden Ländern gesprochen, eine gewisse Sprachlosigkeit auch, die da vorhanden ist. Lassen Sie uns zum Schluss vielleicht nochmal auf die harten Machtfragen zurückkommen. Da ist ja Algerien durchaus in der Vergangenheit sehr abhängig gewesen wirtschaftlich oder zumindest sehr eng verflochten mit Frankreich. Nun ändert sich das. Denken wir zum Beispiel an China, denken wir aber auch an Russland. Auch die russisch-algerischen Beziehungen sind ja durchaus eng gewesen in der Vergangenheit. Algerien ist reich an Rohstoffen, gut vernetzt in Afrika, wird also umworben von solchen Akteuren wie Russland und China. Italien kommt noch dazu als europäischer Partner, die ja auch sehr enge Beziehungen zu Algerien suchen. Wie abhängig ist heute Algerien noch von Frankreich, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch, sagen wir mal?
Also die Verhältnisse haben sich ja insgesamt gedreht. Ich meine, seit dem Angriff auf die Ukraine haben wir zum ersten Mal eine Situation, dass wir Europäer in Afrika, wenn Sie so wollen, im Hinblick auf Ressourcen, Energie als Bittsteller auftreten. Bittsteller ist vielleicht ein bisschen zu harter Ausdruck, aber wir wollen konkret etwas. Und das lässt sich auch umsetzen und ummünzen in konkrete Zahlungsströme und konkrete Einkünfte, Einnahmen auf dieser Seite. Algerien hat das schon sehr gut verstanden, dass man inzwischen eine Auswahl hat. Würde aber schon auch sagen, und das ist eigentlich das positive Signal, vielleicht auch am Ende des Podcasts, die Tatsache, dass man China hier vor Ort hat, dass man Russland hier vor Ort hat, dass man die Türkei hier inzwischen als Player vor Ort hat, bedeutet nicht, dass sich Algerien von der europäischen Zusammenarbeit löst. Italien hat einen exzellenten Ruf gerade, enorm verflochtene Wirtschaftsbeziehungen. Ich würde auch nach wie vor sagen, dass es zwischen der französischen und algerischen Seite wirtschaftlich für beide Seiten ein Interesse gibt, zusammenzuarbeiten. Was uns gelingen muss, ist dieses Verständnis der Algerier von Non-Alignment, ne? Also tatsächlich sich nicht an einen Block zu binden, dass wir das positiv ummünzen. Weil, um vielleicht nochmal ein letztes Beispiel zu nennen, Algerien hat sich lange als unabhängig vom Ukraine-Krieg gesehen. Also nach dem Motto, der ist weit weg und das ist euer Thema in Europa. Wir finden es nicht gut, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Aber wir werden jetzt auch nicht mit Russland brechen, nur weil ihr das wollt in Europa. Um es jetzt mal sehr vereinfacht zu sagen. Jetzt ist Folgendes passiert an der Südgrenze. Die Franzosen haben sich zurückgezogen aus dem Sahel mit der Militäroperation Barkhane. Und es ist ein Vakuum entstanden. Dieses Vakuum ist gefüllt worden durch Wagner-Truppen. Die Wagner-Truppen wurden von Putin mit ihrem Chef um die Ecke gebracht und viele russische oder ein Teil der russischen Truppen ist verlegt worden in die Ukraine. Das heißt, Russland konnte dieses Vakuum der Franzosen nicht auffangen, sodass jetzt plötzlich eine Situation an der Südgrenze Algeriens entstanden ist, die enorme Unsicherheiten auch für die Grenzregionen Algeriens mit sich bringt. Das heißt, man hat zum ersten Mal erkannt, die Welt ist etwas komplizierter auch im Hinblick auf Dinge, die sich weit entfernt, Ukraine-Russland, für uns verschieben. Und das ist genau der Moment, wo wir, glaube ich, auf eine vernünftige, auf Augenhöhe orientierte Situation den Sicherheitsdialog mit Algerien suchen können im Hinblick auf die algerischen Südgrenzen, an denen Algerien Interesse hat, was aber natürlich auch eine unmittelbare Auswirkung hat auf Migrationsströme, auf islamistischen Terror und auf die Möglichkeit, Algerien mit Algerien zusammen eine Partnerschaft zu begründen im Hinblick auf Sicherheitsabsprachen. Die Amerikaner sind da schon unterwegs. Ich denke auch, die europäische Seite denkt gezielt drüber nach. Wir haben in der Europäischen Kommission inzwischen eine Generaldirektion, die sich explizit mit Nordafrika auseinandersetzt. So, da sind Punkte da, wo wir im Grunde jetzt das algerische Interesse aufgreifend unsere eigenen europäischen, französischen, deutschen Interessen formulieren und daraus eine Zusammenarbeit begründen können. Und da sehe ich ein gewisses Potenzial, dass wir Algerien nicht verlieren, jetzt explizit an Russland, an China, an wen auch immer. Da ist eine Möglichkeit da, mit den Algeriern zusammenzuarbeiten.
Folge 77 von Frankophil über den Bruch zwischen Frankreich und Algerien. Heute zu Gast war der Leiter des Algerienbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Matthias Schäfer. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.